Ostervortrag von Dr. Wolfgang Peterl über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 15. März 2005.
Liebe Freunde, mit etwas Verspätung in den Ostervortrag. Wir wollen uns heute beschäftigen, vor allem mit dem Abendmahlsgeschehen im Zusammenhang mit den Sachen, die wir die letzten Male besprochen haben, also mit der Aufnahme der höheren Ätherkräfte in den Menschen, also mit den Kräften des Baums des Lebens, wie wir auch gesagt haben, die damit zusammenhängen, und wie das mit dem Abendmahlsgeschehen, mit dem Geschehen der Wandlung zusammenhängt. Das passt also gerade sehr gut in unser Thema hinein und ist sehr zentral auch für Ostern. Also es geht sozusagen darum, um ein tieferes Verständnis dessen zu finden, was mal mit dem Altarsakrament verbunden ist, mit der Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Das ist also die äußere Sprache dafür, für die Dinge, die wir teilweise eben schon besprochen haben. Nun geht dieses Abendmahlsgeschehen, die Wandlung, die damit verbunden ist, hat eine lange Vorgeschichte. Also das Ganze beginnt nicht eigentlich erst am Gründonnerstag, sondern das Ganze hat schon eine sehr, sehr lange Vorgeschichte und ist vorbereitet worden. Ist vorbereitet worden insofern, als in der Bibel auch schon hingewiesen wird, auf einen Priester, auf einen ersten, er wird oft genannt als der erste Priester überhaupt, der auch schon das Opfer von Brot und Wein gebracht hat, was ja sonst eigentlich nicht üblich war, sonst waren eigentlich die Blutopfer in vorchristlicher Zeit üblich, auch im hebräischen Volk. Aber da gibt es einen, der in der Bibel genannt wird, Melchisedek, oder Malkizadek, gibt verschiedene Schreibweisen dafür. Und das ist der Priesterkönig von Salem, wie es so schön heißt in der Bibel. Und er begegnet Abraham. Also Abraham kommt zu ihm, kommt nach Salem, womit wahrscheinlich Jerusalem gemeint ist. Und Melchisedek empfängt ihn vor den Toren Salems mit Brot und Wein. Und in der Bibel heißt es also so: Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Und darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allen. Also seitdem ist die Kirchensteuer sozusagen irgendwo in der Bibel verbucht, obwohl mit dem Zehnten natürlich wieder ganz was anderes in Wirklichkeit gemeint ist und die äußere Besteuerung oder die äußere Abgabe etwas ganz anderes ist. Auf das kann man kommen, wenn man versteht die okkulte Bedeutung der Zahl 10, auf die Rudolf Steiner mal zu sprechen kommt. Die Zahl 10 deutet er auch als 1 aus dem Ei, nennt er es. 1 aus dem Ei, also die 1, die 0 ist das Ei, und die 0, das Ei, bedeutet einen abgeschlossenen, vollständig abgeschlossenen Entwicklungszyklus, also eine vollständig abgeschlossene Entwicklungsperiode, aus der dann mit der 1 etwas völlig Neues kommt. Also indem Abraham an Melchisedek den Zehnten von allem übergibt er ihm eigentlich das, was reif ist, einen neuen Anfang zu setzen. Also eine alte Entwicklung wird dargeboten und daraus kommt etwas völlig Neues und wird angedeutet. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer dieser große, eingeweihte Melchisedek ist. Dieser große Eingeweihte Melchisedek ist niemand anderer als jener Eingeweihte, der schon auf der alten Atlantis das Sonnenorakel geleitet hat und eigentlich der oberste Leiter aller Orakelstätten. Damit war das Sonnenorakel war eigentlich allen anderen Orakelstätten übergeordnet. Es gab, wie Sie wissen, sieben Orakelstätten, die mit den sieben Planeten auch zusammenhängen, die eben von sieben großen Eingeweihten geleitet wurden und in denen auf der alten Atlantis eben das geistige Wissen weitergegeben, gepflegt wurde. Und vor allem wurde im Sonnenorakel, das also von diesem Melchisedek oder sagen wir besser von jenem Eingeweihten, der dann später in oder durch Melchisedek erschienen ist, wir werden uns das noch genauer ansehen, dieser große Sonneneingeweihte hatte also vor allem vorzubereiten, schon in der atlantischen Zeit, das Herabkommen des Christus. Nämlich vor allem ihm ein geeignetes Leibesgefäß hier auf Erden zu schaffen, in das einmal der Christus herabsteigen konnte. Das hatte er vorzubereiten. Und er hatte dazu vorzubereiten vor allem, dass diese Ätherkräfte, diese höheren Ätherkräfte, von denen wir gesprochen haben, also die wir auch als Baum des Lebens bezeichnen, die Klangätherkräfte und die Lebensätherkräfte, dass die also nach und nach in die irdische Entwicklung hineingeleitet werden, mehr und mehr hineingeleitet werden. Er hat auch mitgewirkt dabei, als jener spätere nathanische Jesusknabe, der ja mit diesen Ätherkräften sehr stark verbunden war, der also zurückgeblieben ist aus der Zeit vor dem Sündenfall noch, wie wir gesagt haben, also ein Teil dieser Adamseele sozusagen oder dieser Adamsubstantialität, die also nicht in die irdische Verkörperung gegangen ist, sondern zurückgehalten wurde und damit vor allem diese höheren Ätherkräfte zurückgehalten hatte. Aber dieser spätere nathanische Jesusknabe, der hat, wie wir in vergangenen Vorträgen gesprochen haben, sich bereits mehrmals mit dem Christus verbunden und hat dadurch Kräfte hinunterschicken können in die Erdenentwicklung, durch die überhaupt erst möglich war, dass diese ganze Menschheitsentwicklung auf Erden nicht völlig durcheinander gekommen ist durch die luziferischen und arimanischen Kräfte. Wir haben also von drei Christustaten oder drei Christusopfern in der geistigen Welt gesprochen, die dem Mysterium von Golgatha vorangegangen sind. Dadurch wurde etwa die Sinnestätigkeit des Menschen in eine Ordnung gebracht, dass die Sinne nicht total also von der luziferischen Begierde erfasst werden, sodass der Mensch also nur mehr von Begierden einerseits und von Abscheu und Ekel andererseits bei jeder Sinneswahrnehmung geschüttelt worden ist. Das wurde abgedämpft dadurch, dass der Christus sich verbunden hat mit diesem späteren nathanischen Jesusknaben, dass dadurch bereits etwas von diesen höheren Ätherkräften heruntergeströmt ist und harmonisierend gewirkt hat auf die Menschen, die auf Erden bereits unten sind. Und dieses Herunterströmen aber dieser Ätherkräfte, dieses Herunterströmen der Christuswirkung, die auch da mitgeht, wurde aber jetzt weiter vermittelt auf Erden, eben durch diesen Sonnenpriester Melchisedek. Also es ist eine sehr komplizierte Kette, durch die zunächst die Christuswirkung in vorchristlicher Zeit noch aus der geistigen Welt, aber bereits herunter auf die Erde wirkt. Die Christuswirkung, die den späteren nathanischen Jesus durchdringt und von da jetzt weitergeleitet wird zu diesem Melchisedek, der sie sozusagen in die irdische Entwicklung hinüberführt oder hinüberleitet. Das ist seine eigentliche Aufgabe gewesen. Vor allem also die Christuswirkung und diese Ätherkräfte, die der Christus dann mitbringt, die in die Menschheitsentwicklung hineinzuleiten, in rechter Weise hineinzuleiten. Und man muss dazu gleich sagen, dass dieser Melchisedek, dieser hohe Eingeweihte, ein Eingeweihter war, der eigentlich mehr als ein Mensch ist. Eigentlich eine Engelwesenheit, die aber noch wie das in der atlantischen Zeit und sogar noch bis zum Beginn der nachatlantischen Zeit möglich war, in einem physischen Leib sich zwar nicht inkarnieren, aber immerhin inkorporieren konnte. Also zu einem großen Teil sozusagen Wohnung nehmen konnte in einem menschlichen Leib. Er hat also seine Ich-Entwicklung eben schon auf dem alten Mond durchgemacht. Hat also die Menschenstufe bereits sozusagen, also Menschenstufe heißt immer Entwicklung des Ich. das Ich entwickelt zu haben. Also das, was wir jetzt auf Erden durchmachen, das hat er eigentlich schon auf einer früheren Stufe mitgemacht. Und alle alten Eingeweihten noch der atlantischen Zeit, alle großen Führer, die diese großen Perioden wie die Atlantis etwa oder auch die Lemuria geführt haben, das waren alles übermenschliche Eingeweihte, also Engelwesenheiten, die sich aber in menschlichen Leibern sehr stark inkorporiert haben, sodass man wirklich davon sprechen kann, dass er auf Erden gewandelt ist. Und dieser große Sonneneingeweihte, von Rudolf Steiner wird er dann auch vielfach eben bezeichnet als der große Manu, als der große Führer eben des Sonnenheiligtums, der dann die Völker auch hinübergeführt hat nach dem Untergang der Atlantis in die nachatlantische Zeit, der also vor allem diesen Zug herüber dann nach ins Innere Asiens geleitet hat, wo eben eine ausgewählte Menschenschar hinübergegangen ist, von der aus dann die nachatlantischen Kulturen ausgestrahlt sind. Die sind dann von Zentralasien aus ausgestrahlt, eben nach Indien, urindische Kultur, urpersische Kultur und so weiter. Das ging also alles auf die Initiative des Manu, des großen Sonneneingeweihten zurück, der eben später dann dem Abraham als Melchisedek erschienen ist. Der Name Melchisedek oder Malek Zadik, wie er auch genannt wird, Name Zadik weist uns hin auf eine Verwandtschaft mit dem Wort Zodiak, Tierkreis, mit dem Tierkreis. Er hat nämlich die Kenntnis gehabt oder die Weisheit gehabt, eigentlich, wie die Sonnenkräfte zusammenhängen mit den Tierkreiskräften, also sozusagen wie die Sonnenkräfte anders wirken, wenn sie in bestimmten Tierkreisbildern, in bestimmten Tierkreiszeichen stehen, also wie sich diese Sonnenwirkung im Zusammenhang mit dem Tierkreis wandelt. Und er konnte auch aus dieser Kraft heraus auf Erden tätig sein, also man könnte den Namen irgendwo auch übersetzen als ein Mensch, durch den die Macht des Zodiac wirkt. Das wäre also fast die wörtliche Übersetzung von Malek Zadik. Von diesem Manu oder Melchisedek wurde ja auch eingeweiht, dann später Zarathustra etwa. Von ihm wurden eingeweiht die sieben heiligen Rishis, die die indische Kultur geleitet haben. Da sogar insofern noch als der Manu oder Melchisedek dafür gesorgt hat, dass die sieben heiligen Rishis Ätherleiber überliefert bekommen haben, die früher in atlantischen Zeiten die sieben Leiter der atlantischen Orakel getragen haben. Darunter also auch sein eigener, aus einer früheren Inkorporation, müsste man sagen. Das ist ja bei hohen Eingeweihten so, dass die Wesensglieder dann nach dem Tod nicht notwendigerweise zerfallen, sondern dass sie erhalten bleiben und weitergegeben werden können an geistige Schüler von ihnen namentlich. Womit dann oft diese Schüler dieser hohen Eingeweihten, die ja dann selber hohe Eingeweihte sind, überhaupt erst geeignete Inkarnationsbedingungen finden. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und eigentlich immer wichtiger Gewordenes in der Entwicklung der Menschheit, dass es dieses Prinzip der spirituellen Ökonomie gibt, wie Rudolf Steiner tatsächlich nennt, dass also solche Ätherleiber, wenn sie schon mal so von so hoher Qualität sind, dass sie nicht einfach sich nach dem Tod auflösen, sondern dass sie unter Anführungszeichen wiederverwendet werden können, dass sie übergeben werden können an andere Menschen jetzt vor allem. Auch das ist ein wichtiger Übergang, da dieser Ätherleib eben vorher von einer eigentlich übermenschlichen Engelwesenheit bearbeitet und benutzt wurde und jetzt aber an einen Menschen übergeben wird. Denn Zarathustra ist dann schon Mensch, ganz Mensch in unserem Sinne. Und das wird ja überhaupt die Entwicklung in unserer atlantischen Zeit dahin gehen, dass jetzt wirklich auch so hohe Führerpersönlichkeiten, wie es einmal ein Melchisedek war, jetzt wirklich aus dem Kreise der Menschen aufstehen. Der Melchisedek ist eigentlich der letzte dieser sozusagen übermenschlichen Menschheitsführer und von nun an müssen auch diese höchsten Eingeweihten Menschen sein. Das entwickelt sich also jetzt gerade im Laufe unserer nachatlantischen Zeit. Also dieser Melchisedek, dieser Manu, in der Bibel wird auf ihn hingewiesen, im Übrigen, wenn man den Namen Noah hört, dann ist auch auf ihn hingedeutet, also auch durch die Persönlichkeit des Noah, der ja nach der Bibel dafür war, der die Völker aus der Sintflut herausführt, mit der Arche Noah eben, dann ist aber auch auf ihn, auf diesen Melchisedek oder Manu hingedeutet. Wobei es da jetzt interessante Erzählungen gibt in den apokryphen Schriften. In der Bibel wird Melchisedek eben nur das eine Mal erwähnt, wo geschildert wird, wie er dem Abraham vor Jerusalem begegnet und ihm Brot und Wein übergibt. Aber in den apokryphen Schriften wird er öfter erwähnt. Da gibt es zum Beispiel eine apokryphe Schrift, die sich die Schatzhöhle nennt. Das ist eine der sogar relativ bekannten apokryphen Schriften. Und da wird jetzt auch Melchisedek erwähnt. Und zwar im Zusammenhang eben mit der Sintflut-Erzählung, mit der Geschichte der Arche Noah. Und zwar ist das jetzt die Zeit, also nachdem die Arche Noah sozusagen schon gelandet ist, also wieder festes Land da ist. Und Noah hatte ja drei Söhne, Sem, Cham und Japheth. Und es wird jetzt geschildert, wie Sem, also der eine Sohn des Noah, von seinem bereits verstorbenen Vater Noah den Auftrag bekommen hat, den Leichnam Adams, der auf der Arche Noah mitgeführt wurde, wie hier geschildert wird, bitte zu begraben, richtig, zu begraben. Und zwar ihn also zu bringen auf die Schädelstätte nach Golgatha und dort das irdische Grab für den Adam zu bereiten. Und begleiten soll ihn auf diesem Weg Melchisedek. Melchisedek wird hier geschildert als ein Sohn des, muss ich jetzt selber nachschauen. Also es ist so der Zusammenhang mit Noah nämlich nicht, kommt dann nämlich nicht so deutlich heraus. Und zwar warum? Melchisedek ist einerseits, so wie er hier geschildert wird, durchaus eine irdische Persönlichkeit, ein irdischer Mensch, in dem aber jetzt die Kräfte dieses Manu, dieses Sonneneingeweihten wirken. Und so wie es immer ist, wenn ein Mensch, also wenn so eine übermenschliche Wesenheit einen menschlichen Leib benutzt, dann kann man eben nur von einer Inkorporation sprechen, nicht von einer Inkarnation im eigentlichen Sinn. Das heißt, es ist nicht eine vollständige Durchdringung und es geht auch nicht die ganze Fülle dieser geistigen Persönlichkeit oder dieser Engelwesenheit voll und ganz eben in dem irdischen Wesen auf, sondern es ist sozusagen diese untere irdische Persönlichkeit immer nur so ein Teilausdruck des ganzen Wesens, der so weit darüber noch hinausragt. Erst beim Christus wird es eben dann so sein, dass erstmals überhaupt eine übermenschliche Wesenheit und noch dazu die Allerhöchste voll und ganz sich wirklich inkarniert, bis ins Kleinste inkarniert und in seiner ganzen Fülle eingeht in einen irdisch-menschlichen Leib. Das war ein weiter Weg bis dorthin, dass das überhaupt möglich war. Das war bis dahin, bis das dem Christus gelungen ist, überhaupt noch nicht möglich und musste aber vorbereitet werden. Und vorbereitet werden eben teilweise dadurch, dass auch dieser Melchisedek selber jetzt immer wieder diesen Versuch unternommen hat, sozusagen sich sehr tief und sehr fest in einem menschlichen Leib zu inkorporieren. Volle Inkarnation war es eben nicht, aber doch weitestgehend. Also dieser Melchisedek soll den Sem begleiten auf dem Weg als Einziger. Er wird als Einziger ausgewählt, ihn auf diesem Weg zu begleiten, den Leichnam des Adam nach Golgatha zu schaffen und dort zu begraben. Alle anderen, auch die Brüder Sems, also Cham und Japhet, sollen zurückbleiben. Es geht also hier ganz offensichtlich um eine Mission, die für die semitischen Völkerschaften zunächst gedacht ist, weil die eben auch vorzubereiten haben, das Leibesgefäß des Christus dann. Sie kommen nach Jerusalem, also nach dem Platz, wo später Jerusalem sein wird, sagen wir es besser so, noch ist dort keine Stadt, noch kein Ort, aber es gibt eben die Schädelstätte bereits dort und dorthin bringen sie den Leichnam des Adam. Und es wird jetzt geschildert hier in dieser Apokryphenschrift, die Schatzhöhle, wie sich dort die Erde öffnet, von selber öffnet, in Kreuzesform öffnet und den Leichnam des Adam aufnimmt und sich dann die Erde wieder verschließt. Und Sem gibt jetzt dem Melchisedek den Auftrag, für immer hier an dieser Schädelstätte zu bleiben, in diesem Bereich hier zu bleiben, als Priester des höchsten Gottes. Und er solle hier an dieser Schädelstätte niemals ein Blutopfer vollbringen, sondern er soll immer nur Brot und Wein darbringen. Und es wird eben jetzt geschildert, dass Melchisedek eben tatsächlich hier blieb, dass man von ihm später nicht kannte, Vater und Mutter, dass man davon nicht gesprochen hat. Also, denn es gab immer wieder eigentlich einen Priester Melchisedek dort. Das heißt, immer wieder menschliche Persönlichkeiten, in denen die Kraft dieses großen Sonneneingeweihten wirkte. Das war also die Tradition, die hier weitergegeben wurde. Also er gibt ihm den Auftrag, bleibe für immer hier und entferne dich nie in deinem Leben von diesem Ort. Nimm auch kein Weib, schneide deine Haare nicht, vergieße kein Blut an diesem Ort. Opfere weder wilde Tiere noch Vögel, vielmehr stets Brot und Wein. Errichte auch kein Gebäude. An dieser Stelle der Engel des Herrn wird stets zu dir herabsteigen und für dich sorgen. Zu diesem Sonnenpriester Melchisedek kommt eben dann später Abraham. Von Abraham, wie Sie wissen, geht ja eigentlich das jüdische Volk dann im engeren Sinne aus, nicht nur das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs. Abraham ist insofern nämlich der Ausgangspunkt, weil hier bei ihm erstmals der physische Leib so zubereitet wird, namentlich das physische Gehirn so zubereitet wird, dass mit dem erwachenden Denken erstmals das Göttliche erfasst werden kann. Das war vorher nicht möglich. Es war vorher möglich, zwar im Zustand der Einweihung, im Zustand der Ekstase unter Umständen, im Zustand der Hellsichtigkeit, etwas über das Göttliche zu erfahren und es zu erfassen, aber nicht mit dem irdischen Denken. Man konnte es nicht ins irdische Denken übersetzen oder erfassen, sondern nur im hellsichtigen Zustand, der aber der eigentliche Zugang ja in der alten atlantischen Zeit so, dass die meisten Menschen überhaupt noch dieses Hellsehen hatten und dadurch den Zugang hatten, in der nachatlantischen Zeit dann nur mehr einzelne Eingeweihte. Teilweise immer gab es natürlich noch Naturhellsehen, aber das war dann meistens nur mehr für niedere geistige Naturkräfte offen und nicht mehr für die höheren geistigen Kräfte, also um den höchsten Gott zu erfassen, musste man also einen sehr strengen Einweihungsweg durchgehen. Mit Abraham sollte sich vorbereiten ein physisches Leibesgefäß, das fähig war, im irdischen Denken das Göttliche zu erfassen, es verstehen zu lernen, es auszudeuten. Und das ist eben gerade die Mission auch des hebräischen Volkes gewesen, das hereinzubringen. Daher beginnt da jetzt dann die Buchreligion, also wo man dann anfängt niederzuschreiben und so weiter. Das heißt, mit also ganz irdischen Mitteln eigentlich das Göttliche auslegt und zu verstehen versucht. Ohne hellsichtig zu sein im eigentlichen Sinne. Und es sollten dazu aber Abraham, welche Kräfte eigentlich übergeben werden oder welche Kräfte sollten langsam hineingeleitet werden? Es sollten eben langsam hineingeleitet werden in dieses auch Leibesgefäß des Abraham und dieses Leibesgefäß, das er dann durch die Vererbung weitergibt, was ja sehr wichtig im hebräischen Volk ist, dass eigentlich diese Anlage, die mit Abraham gegeben wird, dass die durch Vererbung weitergegeben wird, bis dann letztlich ein Gefäß da ist, das den Christus aufnehmen kann. Es soll also ein Gefäß vorbereitet werden, das im Denken das Göttliche erfassen kann. Und das ist aber wann nur möglich? Es ist eigentlich nur möglich, wenn etwas bereits von diesen Ätherkräften, von denen wir gesprochen haben, von diesen höheren Ätherkräften im Denken tätig werden kann, aber zugleich ein physisches Gehirn hat, das sozusagen diese Ätherkräfte bewusst widerspiegeln kann. Denn ich kann zwar über irdische Dinge, über physikalische Dinge, kann ich nachdenken mit all den Kräften, die ich habe aus dem Wärmeäther und aus dem Lichtäther. Um wirklich Geistiges erfassen zu können, muss das Denken beginnen, mit den Klangäthern und mit den Lebensätherkräften zu arbeiten. Damit beginnt überhaupt ein wirkliches Denken, in dem Geistiges drinnen ist, erst. Ohne dem ist es nicht möglich. Also namentlich, die Klangätherkräfte sind sehr wichtig. Die Klangätherkräfte begründen etwa auch die Mathematik im engeren Sinn, die Arithmetik. Daher gilt interessanterweise Abraham auch als Begründer der Arithmetik. Ganz interessant. Abraham hat die Arithmetik begründet, heißt es in der Legende. Ja, warum? Weil er etwas von diesen Klangätherkräften gelernt hat, zu handhaben, aber so zu handhaben, dass es sich spiegeln kann am physischen Gehirn und daher in den irdischen Verstand hineinkommen kann. Also mit ihm beginnt eigentlich ein Weg, wo diese Ätherkräfte, diese Kräfte des Baums, des Lebens, beginnen herunterzuströmen in die Menschheitsentwicklung langsam. Und zwar so herunterzuströmen, dass sie in die Herrschaft des Menschen kommen. Das ist nämlich noch das Wichtige, dass sie in die bewusste Herrschaft des Menschen langsam nach und nach kommen. Wenn man jetzt denkt, also Abraham, es ist nicht so genau historisch zu datieren, aber man steht etwa so bei 2000 vor Christus ungefähr in der Zeit. Und dass also jetzt diese Ätherkräfte, diese höheren Ätherkräfte in die Entwicklung des hebräischen Volkes ganz speziell hineingeleitet werden, das ist eben eine Vermittlung dieses Sonnenpriesters Melchisedek passiert. Und in diesem Sinne ist in der damaligen Zeit wirklich das hebräische Volk, das auserwählte Volk, in dem eben dieses Volk ganz speziell diese Kräfte hineingeleitet werden. Und zwar so eben hineingeleitet werden, dass in letzter Konsequenz dann das Leibesgefäß für den Christus entstehen kann. Wie hängt das jetzt zusammen mit dem Altarsakrament, über das wir ja eigentlich sprechen wollen, mit dem Geheimnis der Wandlung? Das Geheimnis der Wandlung besteht ja darin, also dass Wein und Brot in Leib und Blut Christi verwandelt werden, wie es so schön heißt. Naja, der erste Teil dieser Wandlung passiert eigentlich schon, indem diese kosmischen Lebensäther und Klangätherkräfte auf die Erde heruntergeholt werden und jetzt in einer langen Generationenfolge, 42 Generationen, wie es das Matthäus-Evangelium sehr genau beschreibt. Das könnte man ein anderes Mal besprechen, warum das genau 42 sein müssen. Werden diese Lebensätherkräfte langsam so hineingeleitet, dass eben dieses irdische Leibesgefäß für den Christus entsteht. Das ist schon eine ganz reale Wandlung, dass die Ätherkräfte, die nämlich zuerst, wenn sie aus dem Kosmos strömen, die ganze Natur durchströmen, repräsentiert durch Brot und Wein. Und zwar interessanterweise aber die Natur durchströmen, vor allem die Natur durchströmen, die durch den Menschen bereits bearbeitet ist. Das Brot wächst nicht so einfach auf den Bäumen und auch der Wein erfordert die Kultivierung durch den Menschen, von selber gedeiht er so nicht. Also es ist die durch den Menschen verwandelte Natur, die langsam jetzt durchströmt wird von diesen Ätherkräften und diese Ätherkräfte konzentrieren sich jetzt immer mehr in der Folge dieser 42 Generationen, bis ein einzelner menschlicher Leib entsteht, der fähig ist, den Christus aufzunehmen. Das heißt also Verwandlung von Wein und Brot, wenn Sie so wollen, also der mit diesen Ätherkräften bereits durchzogenen Natur in dieses Leibesgefäß des einen Jesus von Nazareth, denn zu dem Zeitpunkt, wo der Christus in ihn einzieht mit der Jordantaufe, ist es ja nur mehr einer. Das ist also eine erste Wandlung, die passiert, eine Aufnahme dieser Ätherkräfte in ein menschliches Leibesgefäß und dort konzentrieren, die Kräfte des Baums des Lebens. Und dieser Prozess, also dass diese kosmischen Lebensäther, Klangätherkräfte, dass die in einen Menschen herunterströmen, eben in diesen Jesus von Nazareth, der jetzt mittlerweile von dem Christus durchdrungen ist, in dem sich der Christus inkarniert hat. Dieser Prozess vollendet sich eigentlich mit dem Abendmahl am Gründonnerstag. Da ist eigentlich dieser Prozess zu Ende. Da erreicht auch dieses Leibesgefäß des Christus, dieses irdische Leibesgefäß des Christus, sehr deutlich seinen absoluten Höhepunkt. Da ist er am ausgereiftesten, am vollsten durchdrungen von diesen Lebenskräften. Und es beginnt aber sofort ein neuer Prozess, eine neue Wandlung in diesem Moment. Das wird nämlich auch sehr deutlich aus dem, auch, was uns die Bibel schildert. Denn nach dem Abendmahl, als der Christus dann in den Garten Gethsemane hinausgeht, wissen Sie ja, wie geschildert wird, dass dann der Todesschweiß auf seiner Stirne steht, blutiger Schweiß auf seiner Stirne steht, was ganz real aufzufassen ist und was ein Zeichen der Todesnähe tatsächlich ist. Denn also blutiger Schweiß auf der Stirne tritt normalerweise nur dann auf, wenn ein Mensch bereits kurz vor dem Tod steht, dann kann das auftreten. Das ist ja bereits Blut durch die Haut nach außen diffundiert, mit dem Schweiß mitgeht nach draußen. Das passiert also nur in höchster Todesnähe. Und das heißt aber, dass in diesem Augenblick oder in dieser kurzen Zeit von dem Geschehen, von dem Abendmahlsgeschehen, von der Wandlung, wo also jetzt Christus Brot und Wein an die Jünger weiterreicht, und bis zu dem, was wenige Zeit danach passiert, also wo in den Garten Gethsemane passiert, dass hier dieses Leibesgefäß des Christus, das im Moment der Wandlung am Gründonnerstag eigentlich seine höchste Blüte erreicht hat, wenige Zeit später, vielleicht ein, zwei Stunden später, drei Stunden später im Garten Gethsemane, bereits in Todesnähe ist. Was passiert denn da? Was ist denn da passiert? Wir müssen uns vorstellen, dass im Moment also des Abendmahles, wenn die Wandlung stattfindet, dieses Leibesgefäß des Christus, die höchstmögliche Essenz aller Lebenskräfte, die es überhaupt auf Erden geben kann, in sich enthält. Er ist in diesem Moment eigentlich der sozusagen lebendigste und gesündeste Leib, den es überhaupt geben kann auf Erden, den jemals ein Mensch tragen konnte an sich, denn er hat die ganze Summe der Ätherkräfte in sich aufgenommen, in sich konzentriert. Und wenige Zeit später haben wir es mit einem physischen Leib zu tun, der am Rande des Todes steht. Warum? Warum? Das ist aber ein schwieriges Problem, das zu verstehen, wie innerhalb dieser kurzen Zeit diese ganz starke Wandlung passieren kann, also von einem Leibesgefäß, das die Fülle aller Lebenskräfte in sich enthält und wenige Stunden später am Rande des Todes bereits steht. Naja, die Frage ist, was passiert mit diesen Ätherkräften, die der Christus in sein Leibesgefäß aufgenommen hat, die also dieses Leibesgefäß jetzt ganz erfüllt und durchdrungen haben. Diese Ätherkräfte werden jetzt hier ganz und gar zugleich durchdrungen von der Christuskraft. Das ist einmal etwas sehr Wichtiges. Denn diese Lebensätherkräfte und Klangätherkräfte, die aus dem Kosmos herunterströmen, die jetzt nach und nach sich über diese 42 Generationen konzentriert haben in diesem Leibesgefäß, das dem Christus zur Verfügung steht. Diese Lebensäther und Klangätherkräfte haben eines eigentlich noch nicht gehabt, sie sind noch nicht im vollen und ganzen Sinne durchchristet. Es sind kosmische Ätherkräfte, es sind gewaltige Ätherkräfte, die durch hohe Schöpfergeister in die Welt gesetzt worden sind, die auch schon immer wieder eine gewisse Verbindung mit dem Christus aufgenommen haben, eben durch die drei Christustaten oder Christusopfer vor dem Mysterium von Golgatha, über die wir gesprochen haben, aber die trotzdem noch nicht ganz von dem Christus durchdrungen sind, sondern die sozusagen noch ein eigenständiges kosmisches Naturdasein haben. Und damit diese kosmischen Ätherkräfte wirklich der Menschheit übergeben, voll und ganz der Menschheit übergeben werden können, dass also die Kräfte des Baums des Lebens der Menschheit übergeben werden können, dazu müssen sie ganz und gar von dem Christus durchdrungen werden. Und das ist in dem Moment der Fall, wo diese Ätherkräfte ganz in dieses Leibesgefäß des Christus aufgenommen sind und von seiner Kraft jetzt erfasst und verwandelt werden. Verwandelt werden nämlich insofern, das hat für den Menschen dann später die Bedeutung, dass wir nämlich nur dadurch diese Ätherkräfte später einmal lernen werden, aus unserem Ich heraus zu beherrschen. Wenn sie nur kosmische Ätherkräfte wären, auch wenn sie sich konzentriert hätten, dann würden sie in uns tätig sein, aber wir würden eigentlich ihnen nur mit dem Schlafbewusstsein begegnen können. Das heißt, wir würden immer verschlafen, was diese Kräfte tun. Wir hätten keine bewusste Herrschaft über diese Kräfte. Und dann würde die große Gefahr bestehen, von der wir ja schon gesprochen haben in den letzten Vorträgen, dass sie von den Widersacherkräften erfasst werden. Weil die stürzen sich auf alles, was da herunterkommt. Namentlich Ahriman lauert ja besonders auf die Ätherkräfte und will sich die aneignen und in seinem Sinne verwenden. Und das ist sogar bis zu einem gewissen Grad immer noch die große Gefahr für die Zukunft, wenn wir nämlich nicht bewusst aus dem Ich heraus diese Kräfte in Besitz nehmen, dass sie im Ahriman verfallen. Wie es schon mit den Wärmeäther- und Lichtätherkräften in einem gar nicht unbeträchtlichen Maße der Fall ist. Aber dass wir aus dem Ich heraus die Herrschaft über diese Kräfte zumindest einmal in der Zukunft gewinnen können, dazu musste einmal der Christus vorausgehen und mit seinem übermächtigen Ich diese Kräfte einmal sozusagen vorbearbeiten für uns und uns dadurch das Beispiel geben, wie man diese Ätherkräfte aus dem Ich heraus unter die Herrschaft bekommen kann. Und wir haben das letzte Mal schon davon, oder die vorletzten Male sogar davon gesprochen, wenn einmal eine solche Tat geschehen ist, dann fällt es allen anderen, die diese Tat nachmachen schon viel, viel leichter, sie nachzuahmen. Und je mehr Menschen es tun, je mehr sozusagen dem Weg des Christus folgen, umso leichter wird es eigentlich, wenn sie wirklich aus Innerstem heraus dem folgen. Aber diese eine große beispielhafte Tat musste durch den Christus geschehen. Er hat also diese Ätherkräfte durchchristet, mit dem Christus-Ich durchdrungen, und dadurch sind sie etwas anderes auch geworden. In dem Moment, wo jetzt die Wandlung passiert am Gründonnerstag, also bei diesem letzten Abendmahl, wo also in dieses Leibesgefäß diese Ätherkräfte voll aufgenommen sind, wo sie voll durchchristet werden, voll von dem Christus durchdrungen werden, man muss sich das vorstellen, also wirklich die Ätherkräfte des ganzen Kosmos, die sich jetzt hier konzentrieren, die höchsten Ätherkräfte, die feinsten, die komplexesten Ätherkräfte, die durchchristet werden, in dem Moment beginnen sie aber wieder in die Welt hinaus zurückzustrahlen. Also alles, was sich bis dahin, bis zu diesem Moment eigentlich aus dem Kosmos herein immer mehr konzentriert hat in dieses Leibesgefäß des Christus Jesus, das beginnt sich mit diesem Moment der Wandlung umzukehren und in die Welt hinaus zurückzustrahlen. Und neue verwandelte Klangäther und Lebensätherkräfte namentlich, aber auch verwandelte Lichtätherkräfte natürlich und verwandelte Wärmeätherkräfte strahlen jetzt von diesem Christus Jesus aus in die Welt, und zwar in einer ungeheuren Fülle, ab diesem Moment des letzten Abendmahls nämlich, ab dem Moment der Wandlung, also das bereits vor dem Mysterium von Golgatha, vor dem eigentlichen, also vor dem Kreuzestod im engeren Sinn, beginnt diese starke Ausstrahlung der Lebenskräfte von dem Christus, sodass jetzt die ganze irdische Natur eigentlich diese Ätherkräfte aufnimmt, die ganze irdische Natur, ist wichtig, zuerst waren es kosmische Ätherkräfte, jetzt sind es irdische Ätherkräfte, in denen aber diese ganze Kraft des Kosmos drinnen liegt, aber so, wie es durch den Christus durchgegangen ist, das strömt jetzt hinaus in die ganze irdische Natur, kann man sagen. Also jetzt wird Brot und Wein durch diese Ätherkräfte sozusagen wieder zurückverwandelt, so dass darin die Christuskraft aber zugleich drinnen lebt. Also man kann sagen, zuerst sind diese kosmischen Ätherkräfte, wenn man das Bild gebrauchen will, eben durch Brot und Wein hineingeströmt in dieses Leibesgefäß des Christus, und nun strömen sie zurück in verwandelter, durchchristeter Form wieder in die Natur hinaus, in Brot und Wein, die also die Repräsentanten dieser äußeren Natur sind. Aber eben der äußeren Natur noch einmal, die durch den Menschen bearbeitet ist. Und Ziel ist ja, dass die ganze Erdennatur einmal durch den Menschen umgearbeitet sein wird. Also es geht nicht um die unverwandelte Natur, sondern um die verwandelte Natur. Es kann also eigentlich nur diese verwandelte Natur auch in diesem Sinne durchchristet werden, die durch den Menschen verwandelte Natur. Das heißt, es hängt also auch von uns sehr stark ab, wie weit diese Christuskraft in der Natur tätig werden kann, denn sie strahlt hinaus in die vom Menschen verwandelte Natur. Das ist auch ganz wichtig. Im Positiven und im Negativen verwandelte Natur. Denn dadurch, auf das haben wir das letzte Mal sehr deutlich hingewiesen, damit hängt nämlich zusammen, dass die objektive Sünde auch, die wir in die Welt hineinlegen, also die Folgen unserer Taten, die in die Natur eingeschrieben werden, dass die durch den Christus verwandelt werden können, nämlich gerade durch diese Ätherkräfte, auf die hinausströmen. Denn was wir an sozusagen unter Anführungszeichen an Schuld und Sünde in die Welt einschreiben, was wir selbst aus unserer eigenen Kraft nie mehr wieder in Ordnung bringen können. Wir können unsere karmische Schuld begleichen, aber damit bleiben trotzdem die Folgen unserer Taten in die Erdenwelt eingeschrieben. Das können wir nicht aufheben. Aber der Christus kann es aufheben, indem er diese Ätherkräfte in die Welt hineinträgt, und nur dadurch, das haben wir das letzte Mal besprochen, ist überhaupt möglich, dass aus der Erde einmal ein neuer Jupiter wird, also dass die Entwicklung weitergehen kann. dass der Mensch nämlich in Zukunft, selbst wenn er sich nämlich absolut geläutert hätte, dann würde er in der Zukunft dastehen ohne einen geeigneten Wohnplatz. Dann würde sich die Erde nicht weiterentwickeln können zu einem neuen Jupiter, auf dem der Mensch geeignete Entwicklungsbedingungen finden könnte. Auch wenn der Mensch noch so brav sein Karma abgetragen hat, das würde alles nichts nützen. Also dazu ist der Christus notwendig, um die Spuren unserer Taten zu durchchristen, wenn Sie so wollen, zu verwandeln, die Spuren der guten Taten eben wirklich durch die Christuskraft zu erfüllen in der Natur draußen. Das ist also im großen Sinne die Wandlung, die ausstrahlt von diesem Abendmahlsgeschehen am Gründonnerstag. Da strahlen also diese durchchristeten Ätherkräfte in die Natur hinein aus. In einer ungeheuren Fülle hinaus und so hinaus, dass dadurch aber natürlich auch dieses Leibesgefäß des Christus immer mehr verliert von diesen Ätherkräften. Sie strahlen tatsächlich in die Welt hinaus und das geht also so weit, dass eben wenige Stunden nach dieser Wandlung bereits dieses irdische Leibesgefäß des Christus fast alle Lebenskräfte in die Welt verstrahlt hat, in die Welt ausgeströmt hat. Und daher eben dann im Garten Gethsemane, dass dieser Leib des Christus Jesus bereits am Rande des Todes ist. Weil eben, wann geht ein Leib an den Rand des Todes? Naja, wenn er die Ätherkräfte verliert. Wenn die Ätherkräfte verloren gehen, dann geht auch der physische Leib an den Rand des Todes. Und also es ist hier bereits eben so, dass es bis an die Grenze des Möglichen gegangen ist, also was an Lebenskräften bereits verströmt ist, in diesen wenigen, in diesem ganz geringen Zeitraum bereits geht. Also der größte Teil der Ätherkräfte bereits in die Erdenwelt hinaus. Das heißt noch nicht, dass die Erde das gleich alles voll aufnehmen konnte und voll verwandeln konnte. Es strahlt einmal auf und es wird ein langer Prozess sein, bis ans Ende der Erdenentwicklung eigentlich, wo sich die Erde wirklich ganz durchdringt mit diesen Kräften und diese Verwandlungskräfte aufnimmt. Aber sie sind einmal da. Und dadurch eben können auch die Spuren also unserer Taten, namentlich auch die negativen Spuren unserer Taten, überwunden werden in der Natur daraus. Und das ist ja das, wovon mit der Sündenvergebung gesprochen wird in der Bibel. Das ist das Eigentliche. Nämlich Sündenvergebung heißt nicht, ja, dir ist vergeben, du hast zwar gesündigt, aber jetzt ist alles in Ordnung. Also kurz noch vorm Tod schnell Beichte und alles Beichten und Sündenvergebung und dann juhu, geht's ab ins Himmelreich. Also das ist ja damit überhaupt nicht gemeint, das ist ja völlige Missinterpretation, teilweise manchmal auch kirchlicher Seite so gegeben worden. Aus weiß ich nicht welchen Gründen, aber also die Sündenvergebung meint eben dieses Auslöschen der Spuren unserer Taten in der Erdenwelt. Überwindung dieser Todeskräfte, die nämlich dadurch in die irdische Natur hineinkommen, durch unsere Untaten. Diese Todeskräfte werden überwunden durch die Lebenskräfte, die der Christus ausstrahlt. Dieses Ausstrahlen, dieses Verwandeln der irdischen Natur, dieses Überwinden der Schuld und Sünden, der Spuren der Schuld und Sünde in der Erdenwelt, das passiert unabhängig davon, ob der Mensch die Beziehung zum Christus sucht oder nicht. Das ist ein ganz objektiver, man kann fast sagen, Naturvorgang sozusagen, der stattfindet. Diese Christuskraft strahlt einfach aus in die ganze Erdenwelt hinein. Die andere Frage ist, inwieweit der Mensch die Fähigkeit für die Zukunft erwirbt, diese Ätherkräfte bewusst aus seinem Ich heraus zu handhaben. Das wird natürlich nicht von selbst passieren. Die Ätherkräfte sind zunächst da, sie sind auch im Ätherleib des Menschen vorhanden. Die Frage ist, welchen Gebrauch der Mensch davon macht. Und er wird den richtigen Gebrauch davon nur dann machen können, wenn er sich mit dem Christus bewusst verbindet. Denn der Christus ist eben der, der uns vorangegangen ist, uns gelehrt hat, wie man aus dem Ich heraus mit diesen Ätherkräften umgehen kann. Ihm müssen wir also nachfolgen auf diesem Weg, wenn wir diese Ätherkräfte aus dem Ich heraus beherrschen wollen. Das Altarsakrament, also so wie es am Gründonnerstag gegeben wurde und wie es dann später in der Tradition in der Kirche weitergegeben wurde, soll zunächst als eine Vorbereitung sein, ein Merkbild, ein erstes Bild zu einem Verständnis dieser Kräfte sein. Und sehr interessant heißt es ja, sagt ja der Christus dann am Gründonnerstag beim Abendmahl, für die Zukunft tut dies zu meinem Angedenken oder tut dies zu meinem Gedächtnis. Und dieser Ausspruch tut dies zu meinem Gedächtnis wird auch oft viel zu oberflächlich aufgefasst. Naja, erinnert euch halt daran, damals war das so und wir wollen uns daran erinnern und diese Tradition pflegen. Ja, aber was ist damit ganz real gemeint? Das ist nämlich der Hinweis auf etwas ganz Konkretes. Was sind denn die Gedächtniskräfte? Wo ist denn das Gedächtnis beim Menschen? Im Ätherleib. Im Ätherleib. Das heißt, indem wir folgen diesen Worten, tut dies zu meinem Gedächtnis, wird also der Ätherleib sozusagen trainiert. Und tatsächlich zunächst einmal also diese Schilderungen, die in der Bibel gegeben sind, die Bilder, die im Neuen Testament gegeben sind, Bilder haben ja etwas mit dem Bilderkräfteleib zu tun. Der Bilderkräfteleib ist aber nichts anderes als der Ätherleib. Das heißt, also indem wir uns zunächst einmal mit diesen Schilderungen verbinden, die im Neuen Testament gegeben sind, ist das bereits eine Übung für den Ätherleib, wenn wir das konsequent verfolgen. Das ist teilweise in der Vergangenheit sehr intensiv gemacht worden, als die Menschen wirklich noch eine sehr hohe, sehr starke natürliche Religiosität hatten und sich ganz intensiv mit diesen Bildern verbunden haben, so wie es die Priester dann oft geschildert haben, weil gerade im Mittelalter konnten die Menschen ja die Bibel selber nicht lesen, sie waren ihnen ja gar nicht zugänglich, also sie konnten auch das Lateinische ja nicht lesen, sondern die Priester haben es geschildert, sie haben es dann vielleicht in Osterspielen oder dergleichen hat man es aufgeführt durchaus. Und die Menschen haben das in Bildern nacherlebt und intensiven Bildern das Nacherleben dieser Geschehnisse war es eine erste Übung in der Beherrschung der eigenen Ätherkräfte nämlich vorhanden. Noch eine sehr vorbereitende Übung. Für die Zukunft wird das alleine nicht mehr genügen. Denn mit dem alleine kommen wir noch nicht wirklich bis zu einer vollbewussten Herrschaft über die Ätherkräfte. Es wird zwar durch die Bilder auf die Ätherkräfte im Sinne des Christus gewirkt, aber es muss also etwas Weiteres kommen. Wir müssen also diese Gedächtniskräfte weiter metamorphosieren, wenn man so will, und eben zu Denkkräften verwandeln. Und das gerade jetzt in unserer Zeit, wenn wir so oft gesprochen haben vom Helldenken oder vom lebendigen Denken, vom reinen Denken, wo also das Denken wirklich fähig wird, Geistiges unmittelbar zu erfassen, die geistige Realität zu ergreifen, geradezu im Denken, naja, dann ist das genau die nächste Metamorphose, um die es jetzt geht. Diese Gedächtniskräfte, diese Kräfte, auf die der Christus hinweist, wenn er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, das jetzt in ganz bewusste Erkenntniskräfte zu verwandeln. Wenn das geschieht, und wir versuchen ja durch Anthroposophie gerade das eigentlich vorzubereiten, Denn alles das, was Rudolf Steiner gegeben hat an Erkenntnissen, hat er so formuliert, dass es eigentlich durch das Denken zu erfassen ist. Durch das Denken zu erfassen ist. Und er hat es eigentlich in ganz gedankenklarer Sprache gegeben, dass nicht jeder das gleich von Anfang an merkt und sagt, puh, das ist kompliziert und das Kauderwelsch kann man nicht verstehen. Naja, das liegt dann eher daran, dass es halt schon ein bisschen Zeit und Übung braucht, um diese sehr schwierigen Dinge zu verstehen. Es ist also eine Gedankenübung notwendig dazu. Und darum ist es ja sehr heilsam und sehr fruchtbar, eben so Dinge wie Philosophie der Freiheit und gerade diese philosophischen Schriften oder Steiners als, wie soll ich sagen, Vorübung einmal wirklich durchzuarbeiten. Weil dieses Denken eigentlich notwendig ist, um die weiteren Dinge in ihrer Tiefe wirklich zu erfassen. Und das Ganze soll ja dazu führen, eben das, was der Christus gegeben hat, dann in seiner Tiefe zu erfassen. Nämlich diese Ätherkräfte, diese durchchristeten Ätherkräfte in die Herrschaft des Ich zu bekommen. Im Sinne des Christus zu bekommen. Und wenn wir anfangen, diese Ätherkräfte im Sinne des Christus, also aus dem Ich heraus, nur so ein bisschen zu beherrschen, dann beginnt aber auch die Erkenntnis, dass diese Ätherkräfte, diese durchchristeten Ätherkräfte, eben überall in der Natur draußen wirksam sind. Überall in der Natur draußen haben wir sie, in der Erdennatur, die in einem hohen Maße ja auch durch den Menschen schon verändert ist. Auch dort in vielen Dingen, wo wir es nicht so merken, im Grunde in jedem Gras, in jeder Blume ist auch die Wirkung des Menschen drinnen, aber eben auch die Wirkung des Christus vor allem drinnen. Und dort können wir ihm begegnen. Dort können wir also sehen, wie er diese Ätherkräfte verwandelt hat, nämlich und wie sie in dieser verwandelten Form in der Natur drinnen wirken. Und nicht nur in der Pflanzennatur, das geht auch ins Mineral hinein, auch da wirkt es. Denn das Mineral, auch wenn es zwar dann keine Ätherkräfte mehr in sich hat, wenn es fertig ist, aber in seinem lebendigen Werden wirken die Ätherkräfte, in jedem Mineral. Im Mineral wirken sogar sehr stark an der Gestaltung mit die Lebensätherkräfte. Wir haben das letzte Mal gehört, Lebensätherkräfte, also die feinsten, die höchsten Ätherkräfte sind gerade die geeignet sind, das Erdelement, das feste Element zu formen und zu gestalten. Das heißt, gerade Lebensätherkräfte gestalten das Mineralische, das scheinbar Toteste. Ja, wenn es dann fertig ist, das Mineral, dann ist kein Äther mehr drinnen. Aber solange es in Bildung ist, webt sozusagen der Äther immer rundherum und es wird eigentlich aus diesen umgebenden Ätherkräften heraus gestaltet. Dass Ätherkräfte wirksam sind, sieht man so schön an den Eisblumen. Da sieht man sehr schön die Bildekräfte, die lebendigen Bildekräfte, das sind ja pflanzenartige Formen. Dann sagt man auch Eisblumen dazu. Das ist jetzt eigentlich sehr banales, aber in Wahrheit sehr, sehr tiefgehendes Beispiel, wenn man es richtig zu deuten weiß. Also Kristalle, die im Entstehen sind, entstehen aus dem Ätherischen heraus im Grunde. Von dort kommen die Formbildekräfte in Wahrheit. Und erst wenn dieser Bildeprozess zur Ruhe gekommen ist, dann sind die Ätherkräfte weg. Aber in diesen Ätherkräften, also die auch heute die mineralische Natur bilden, auch darin ist der Christus tätig. Und natürlich auch in der Gestaltung der Tierwelt ist er tätig. Auch da sind ja Lebenskräfte drinnen. Da ist auch der Christus gestaltend drinnen. Und das heißt, er ist diese Ätherkräfte, die Lebenskräfte, die in der Tierwelt heute sind, sind heute auch andere als in vorchristlicher Zeit. Und da ist also eine qualitative Änderung vor sich gegangen. In der ganzen Natur. Und es wird also darum gehen, dass wir diese Ätherkräfte im reinen, im lebendigen Denken in uns rege machen. So rege machen, dass wir also die geistige Wirklichkeit damit berühren können. Dass wir eben auch diese äußeren ätherischen Kräfte im Denken erfassen lernen. Also etwa das, was Goethe so angefangen hat mit seiner Metamorphosenlehre, ist ja nichts anderes, als dass er in seiner Urpflanze sieht er die Ätherkräfte, die dahinter stecken. die gestaltend hinter jeder äußeren Pflanze drinnen sind. Dorthin müssten wir langsam kommen, dass unser Denken fähig wird, diese Kräfte in der Natur zu erleben und in diesen Kräften die Wirksamkeit des Christus zu erleben. Dann erleben wir nämlich ganz real mit, also wie da draußen Wein und Brot eigentlich Leib Christi sind heute. Die ganze Erdennatur ist eigentlich Leib und Blut Christi heute. Darin wirkt er, darin ist er tätig. Und das gilt es für die Zukunft im, zunächst einmal im lebendigen Denken zu erfahren. Dann begegnet man nämlich in diesem lebendigen Denken dem Christus. Dann beginnt eigentlich gerade damit die Begegnung mit dem ätherischen Christus, auf die Rudolf Steiner immer wieder hinweist. Wie begegne ich dem ätherischen Christus? Es ist jetzt wieder so ein Bausteinchen sozusagen. Wir wollen also so nach und nach nämlich auch zu einem Verständnis kommen, wie man diesem ätherischen Christus ganz konkret begegnen kann. Das ist jetzt wieder so ein Bausteinchen. Dazu ist es auch noch nicht die ganze Geschichte, aber ein Bausteinchen ist, dass wir im lebendigen Denken, indem wir also diese namentlich Klangäther und Lebensätherkräfte in uns so tätig machen, dass wir sie aus dem Ich heraus zumindest ein bisschen beherrschen. Von vollständiger Rede ja noch gar nicht, aber ein bisschen beherrschen. Dann nämlich werden wir durch diese Ätherkräfte fähig, die äußeren Ätherkräfte zu erkennen, zu spüren, das heißt wahrzunehmen. Denken ist dann nicht bloß was, ich spintisiere mir irgendwas da drinnen aus, sondern das Denken wird ein erstes geistiges Wahrnehmungsorgan und es wird ein Wahrnehmungsorgan zugleich aber für den Christus, für die Wirksamkeit des Christus im Ätherischen, in der Erdennatur. Und zwar in eben jeder Pflanze, in jedem Mineral, in jedem Tier, in jedem Menschen natürlich auch, in jedem Mitmenschen auch. Und zwar jetzt zunächst einmal vor allem auf der ätherischen Ebene gemeint. Also wir sprechen heute besonders von der ätherischen Ebene. Natürlich gibt es jetzt noch ganz andere Aspekte. Christus hat noch viel, viel, viel mehr Aspekte. Aber heute beschäftigen wir uns insbesondere mit diesen Ätherkräften, mit diesen Lebenskräften, die von Christus durchdrungen sind, die die Erdennatur durchdrungen haben und denen wir eben im lebendigen Denken, im Helldenken begegnen können. Man kann sagen, das, was wir unter Helldenken verstehen, ist ein durchchristetes Denken, kann gar kein anderes sein. Es gibt eigentlich kein Helldenken, das nicht durchchristet ist. Es kann hell sehen, alle möglichen Arten geben, aber wenn ich bewusst aus dem Ich heraus im Denken die geistige Außenwelt, namentlich die ätherische Außenwelt, erfahren kann, aus dem Ich mit dem klaren Ich-Bewusstsein verbunden, dann geht das also nur mit diesen durchchristeten Ätherkräften, mit nichts anderem geht es. Alle anderen alten Hellsichtigkeitsarten, da ist das Ich nicht dabei. Da ist das Ich nicht dabei. Also Helldenken ist eigentlich die erste Art einer geistigen Wahrnehmung, wo das Ich voll und ganz dabei ist. Das muss ich dann weiter steigern zur Imagination und so weiter. Im modernen Sinn, wo das Ich eben nicht ausgeschaltet wird, sondern wach bleibt dabei. Aber mit dem Helldenken beginnt es. Und die Entwicklung geht eben jetzt dahin, dass das die neue Form des Altarsakraments wird oder dass sich das Altarsakrament dahin entwickelt, dass wir also diese Gemeinschaft mit dem Christus durch das Helldenken eigentlich überall in der Welt erfahren können. Das Altarsakrament, so wie es zunächst in der Kirche gegeben wird, ist die Vorbereitung dorthin oder sollte die Vorbereitung dorthin sein, eben diese Gedächtniskräfte zunächst einmal so stark zu machen, dass sie jetzt in unserer Zeit zu Erkenntniskräften, zu wachen Erkenntniskräften werden können, mit dem wir dem ätherischen Christus zunächst einmal im Denken in der Welt draußen begegnen können, in der Welt, in jedem anderen Menschen begegnen können. Und daher kann Rudolf Steiner ganz zu Recht sagen, das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen, die wahre Verbindung mit dem Christus. Das heißt, indem ich mit meinen aus dem Ich heraus beherrschten Ätherkräften den Ätherkräften in der Natur begegne, sie erkenne, wach erkenne, in denen der Christus wirksam ist und mich mit diesen Kräften verbinde. Das Gewahrwerden der Ideen der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Das hat Steiner, wenn ich mich so recht erinnere, steht das schon in den Einleitungen zu den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes drinnen, dieser Satz. Also schon in sehr, sehr früher Zeit. Das ist also unsere ganz wichtigste, nächste, drängende Aufgabe, wirklich, dass wir das Denken durch Christen, dass wir den Christus im Denken drinnen haben. Dass er als tätige Kraft wirkt und dass wir ihn dadurch eben in seiner Wirksamkeit in der Natur erfahren können. Also, gerade wenn unser Vortragszyklus heißt Anthroposophie als Zukunftsimpuls und ihre praktische Verwirklichung, ist wirklich der nächste und wichtigste Schritt, wie bringe ich sozusagen in das Denken den Christus hinein? Wie erfahre ich im Denken den Christus? Und zwar ganz real, nicht, dass ich nur irgendwelche Dogmen nachbete, das ist billig, das bringt heute nichts mehr. Die Religion in der alten Form hat gewirkt, als sie sehr stark über das Gefühl gewirkt hat und sehr intensiv die Menschen erfasst hat. Da war sie sehr gut und wichtig. Die Menschen haben dieses Gefühl heute verloren. Und sie werden so ohne weiteres auch nicht wiedergewinnen. Sie müssen den Weg durchs Denken durchgehen. Und das Denken ist aber heute sehr stark abgestorben einerseits, also im Intellekt, also das heißt ganz stark von Ahriman erfasst. Und der Gegenimpuls ist aber jetzt diese Kommunion mit dem Christus im Denken und dadurch zum Gewahrwerden, zum wirklichen Gewahrwerden der Idee draußen in der Welt zu kommen. Lassen wir es vielleicht damit ausklingen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinn ein gesegnetes Osterfest. Danke.